Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Ich heiße Thomas Petersdorf und das sind unsere Themen heute. Modelle für mehr Lebensqualität. Ein Gespräch mit KL Digital Geschäftsführer Dr. Martin Verlage über die Vorzüge der intelligenten Stadt von morgen. Zurück zum Dienst an der Gemeinschaft. Mit dem Deutschlandpraktikum will die CSU an die Zeiten von Wehr- und Zivildienst anschließen. Ein Gastkommentar des CSU-Abgeordneten Dr. Reinhard Brandl. Und Reallabor mit Vorbildfunktion. Bis zum kommenden Jahr will die Hansestadt Hamburg ein großer Versuchsraum für Mobilitätskonzepte werden. Eine Recherche. Vor ziemlich genau einem Jahr startete das Smart City Projekt Bautweg der Stadt Kaiserslautern. Auf der 300 Meter langen Pilotstrecke werden Erfahrungen mit einer intelligenten Straßenbeleuchtung gesammelt, die im Nachgang auch anderen Städten zugutekommen sollen. Dabei geht es um mehr als ein An- und Aus, um Lichtverschmutzung zu reduzieren. Vielmehr können Helligkeit, Lichtfarbe und Blinken dynamisch gesteuert werden. So lassen sich beispielsweise Warnsignale absetzen oder Einsatzorte für Polizei und Feuerwehr ausleuchten. Umsetzungspartner des Projektes ist die KL Digital GmbH, eine Tochter der Stadt Kaiserslautern. Wir sprachen mit ihrem Geschäftsführer, Dr. Martin Verlage, über Ideen für die smarten Städte von morgen und die wichtigsten Lehren aus bisherigen Projekten.
Vor genau einem Jahr jetzt fast wurden Sie in die erste Staffel der Modellprojekte Smart Cities gewählt, ein BMI-Förderprogramm. Im Gegensatz zu anderen Mitbewerbern jedoch ohne zweijährige Theoriephase. Noch im selben Jahr wurde dann mit der Pilotierung am Fautweg begonnen. Wie ist denn da gerade der Wasserstand beim Projekt?
Also die Anlage läuft jetzt seit einem Jahr. Wir haben einige kleinere Modifikationen vorgenommen. Also zum Beispiel sind wir nicht ganz zufrieden gewesen mit den Bewegungsmeldern. Wir haben bewusst ja eine Strecke ausgewählt, erstmal mit Fußgängerverkehr und Fahrradfahrern. Und dort sind auch ein paar Nebeneingänge und die Sensoren haben nicht ganz so angeschlagen, wie wir uns das gewünscht hätten. Im Moment läuft die Anlage störungsfrei. Jetzt natürlich im Sommer ist der Bedarf nicht so hoch. Wir sind durch die Corona-Zeit etwas zurückgeworfen worden, weil wir für den März geplant hatten, eine großflächige Umfrage bei den Anwohnern zu starten, wie sie die Verbesserung wahrnehmen. Weil ein Kerngedanke von Herzlich Digital ist ja, wir wollen nicht nur Technik verbauen, sondern sie muss den Nutzen für den Menschen demonstrieren und damit eben auch den Beitrag, die Verbesserung der Lebensqualität in jeder Stufe muss das Projekt zeigen.
Bei den Modellprojekten Smart Cities liegt ja der Fokus auf allgemeine Erkenntnis oder Nachnutzbarkeit. Wie wichtig ist denn der Austausch mit anderen Kommunen?
Sehr, weil wir sind davon überzeugt, dass in der Digitalisierung jetzt viele Ideen auf die Märkte einströmen. Wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen keine, ich sag mal, Forschungsprototypen irgendwo in die Stadt hineinbringen, sondern ich sage jetzt mal Regalware im Sinne von, dass die Produkte ausgereift sind und fertig sind, aber eben noch einen hohen Innovationscharakter besitzen. Und da spielen natürlich neben der reinen Funktion auch Fragen der Robustheit eine Rolle. Wie wartungsfreundlich sind solche Geräte? Wie häufig treten überhaupt Störungen auf? Wurde herstellerseitig alles bedacht? Und das sind dann auch eben Erfahrungen, die wir gerne mit anderen Städten teilen. Wir haben dort zwei wesentliche Netzwerke. Das eine ist das interkommunale Netzwerk Digitale Stadt, abgekürzt IKONE DS, wo mittelgroße Städte aus Rheinland-Pfalz sich zusammengeschlossen haben, mit Unterstützung des Rheinland-Pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport, eben dort einen Austausch auf der operativen Ebene herbeizuführen, Erfahrungen sammeln mit den jeweiligen Technologien. Moderne Ansätze, Smart-City-Ansätze werden in vielen Städten erprobt und da ist es gut, einen Erfahrungsaustausch untereinander zu haben. Wir haben dann auf der Bundesebene den Austausch mit den weiteren 12 Städten und Netzwerken aus der Förderung des Bundesinnenministeriums. Dort treffen wir uns momentan auf einer operativen Ebene einmal im Monat über eine Videositzung. Wir haben dort also einen sehr detaillierten Austausch über die Projekte, die jetzt in den einzelnen Städten anlaufen. Und auch hier wird ja langfristig die Plattform geschaffen mit 50 bis 70 Städten in Deutschland, die sich zu Smart City-Themen austauschen.
Noch eine allgemeinere Frage. Welchen Platz werden Ihrer Meinung nach IoT-Anwendungen in der Smart City der Zukunft spielen?
Ich glaube, einen großen. Also das Einbringen von Sensoren erstmal, um bestimmte Daten zu erfassen, sagen wir jetzt Luftgüte, Verkehrsflussanalyse. Also wir haben gerade gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass wir Wärmebildsensoren und Bluetooth-Sensoren bei uns auf einem Straßenabschnitt installiert haben, um eine Verkehrslage abzubilden, die dann langfristig in eine Verkehrsflusssteuerung hineingehen soll. Also abhängig davon, wie viele Fahrzeuge in welche Richtung, wie schnell fahren, sollen dann die Signalanlagen, also Ampeln, geschaltet werden, um den Verkehr insgesamt flüssiger zu machen und damit auch die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Das sind dann Steuerungsaufgaben, für die man Sensoren benötigt. Und da können wir uns viele Dinge vorstellen, gerade im Bereich Verkehr. Wir haben dann auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene jetzt ein LoRaWAN. Das ist ein eigenes Feld, welches die Stadtwerke schon seit mehreren Monaten aufbauen. Da stecken natürlich auch betriebswirtschaftliche Überlegungen drin. Die KL Digital und die Stadtverwaltung, wir sind ja nicht die Einzigen, die Digitalisierung in Kaiserslautern betreiben. Und dann bin ich froh, wenn die Stadtwerke dort so eine Dienstleistung aufsetzen, die wir dann natürlich auch für unsere Zwecke nutzen werden. Aus meiner Sicht ist das so, wie auch Digitalisierung nachhaltig funktionieren kann. Also wir sagen immer, ich muss direkt am Anfang an den Betreiber denken oder wer betreibt das Ganze und was kostet das und wer ist langfristig dazu bereit, auch diese Kosten zu übernehmen und darauf ein geschäftsfähiges Modell zu entwickeln. Ich habe zu viele Förderprojekte gesehen, die während der Förderphase super gelaufen sind, tolle Ideen dabei herausgekommen sind. Und am Ende stellt sich dann die Frage, oh, und wer macht denn jetzt den Betrieb? Und dann meldet sich keiner, weil dort auch eine betriebswirtschaftliche Unsicherheit besteht. Wir wollen in unseren Projekten direkt zu Anfang definiert haben, wer sich nach Ende der Aufbauphase um dieses Produkt weiterhin kümmert. Weil wenn sich kein Betreiber findet, dann muss dieses Produkt wieder eingestellt werden. Und es wäre an die Bevölkerung ein schlechtes Signal, wenn eine vielleicht liebgewonnene Lösung aus Kostengründen wieder abgeschaltet werden müsste.
Soweit Dr. Martin Verlage. Doch nun zu etwas anderem. Beinahe eine Dekade liegt es zurück, dass Wehr- und Zivildienst in Deutschland ausgesetzt wurden. Schon damals befürchtete man, dass sich in der Folge der Abschaffung auch die Kluft zwischen Militär und Gesellschaft vergrößern würde. Nicht nur mental, sondern ganz handfest auch beim Nachwuchs. Seither gab es immer wieder Vorstöße, das alte Modell neu aufzulegen. Unter wechselndem Etikett, aber bisher ohne Erfolg. Durch die Corona-Krise könnte sich das jedoch ändern. Weshalb es heute wichtiger denn je ist, junge Leute zum Dienst in der Gemeinschaft zu bringen? Dazu nun ein Gastkommentar von Dr. Reinhard Brandl, ordentliches Mitglied im Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Sprecher ist Wim Ort.
Die gegenwärtige Krise und ihre Auswirkungen haben uns allen erneut vor Augen geführt, dass es einer Sicherheitsvorsorge des Staates zum Schutz der Bürger und unseres Gemeinwesens bedarf. Diese Vorsorge hat vielschichtige Dimensionen. Sie umfasst äußere und innere Sicherheit, genauso wie die Vorsorge gegenüber Pandemien und Naturkatastrophen. Das alles bedarf langfristiger und vor allem vorausschauender Planungen. Ein selbstverständlicher Baustein dieser Sicherheitsvorsorge müssen einsatzbereite, gut ausgerüstete und personell gut aufgestellte Streitkräfte sein. Dazu treten andere Träger der staatlichen Organe und ehrenamtliche Hilfsorganisationen, wie beispielsweise THW, Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst. Auch diese benötigen als Basis ihres Handelns eine gesunde und solide personelle Basis für ihren Dienst an der Gemeinschaft. Als Zeichen des Gemeinsinns und Dienst an der Gesellschaft setzen wir uns daher für ein freiwilliges Deutschlandpraktikum ein. Dieses ist geeignet, die Bindung eines jeden jungen Menschen an Staat und Gesellschaft zu verstärken und seine individuellen Neigungen und Stärken einzubringen. Gleichzeitig trägt er zu einer besseren personellen Basis der für die Daseinsvorsorge verantwortlichen Institutionen bei. Der Dienst soll in staatlichen Organen oder zivilen Hilfsorganisationen möglich sein, ähnlich dem Wehrdienst und dem Zivildienst. Zudem soll er mit einem konkreten Anreizsystem verknüpft werden. Denkbar sind Bildungsgutscheine, Studienplatzangebote und dergleichen. Das Praktikum sollte 2 bis 3 Monate dauern, mit der Option zur Verlängerung. Für den Bereich der Bundeswehr wäre es denkbar, dafür eine allgemeine militärische Ausbildung mit einer Laufzeit von 3 Monaten anzubieten. Bewährt sich dabei ein Teilnehmer, würde er am Ende ein Angebot zum Eintritt in die Streitkräfte als Zeitsoldat erhalten. Teilnehmer, die daran kein Interesse bzw. keine Eignung dafür haben, bekämen stattdessen die Möglichkeit, im Anschluss eine weiterführende Ausbildung als Soldat einer Territorialreserve zu durchlaufen. Spätestens danach stünden diese Soldaten für Einsätze im Inland als Reserve zur Verfügung. Damit stärken wir die personelle Basis der Streitkräfte, gewinnen mögliche Bewerber für einen Dienst als Soldat und verankern die Bundeswehr wieder ein Stück mehr in unserer Gesellschaft. Das Konzept benötigt eine vollumfängliche, tragfähige Finanzierung und Mittelausstattung, genau wie alle anderen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Sicherheitsvorsorge des Staates stehen. Diese dürfen nicht erneut einem Sparzwang geopfert werden. Gerade langfristige Planungsentscheidungen machen verlässliche Mittelzusagen seitens der Politik notwendig. Die gegenwärtige Lage, insbesondere der Bundeswehr, ihre nach wie vor bestehenden Ausrüstungs- und Ausstattungslücken lassen noch immer nicht aufatmen, trotz aller positiven Entwicklungen im Verteidigungshaushalt. Einsatzbereite Streitkräfte, einschließlich der Ressourcen zur Erhöhung der Krisenfestigkeit, müssen selbstverständlich sein. Sie dürfen nicht Gegenstand des tagespolitischen Meinungsstreites sein.
Intelligent, vernetzt, effizient, sauber, bezahlbar und sicher. So stellt sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die digitale Zukunft der Mobilität vor. Um diese schon bald zu erreichen, soll die Freie- und Hansestadt Hamburg bis zum nächsten Jahr zum großen Testraum für Bewegungskonzepte von morgen werden. Mobilität made in Germany, so das ambitionierte Ziel des Experiments, soll auch international Klassenprimus werden. Ob Hamburg auch im digitalen Tor zur Welt werden kann und welche Projekte Deutschlands derzeit smarteste Stadt plant, damit beschäftigt sich der folgende Beitrag. Sprecher ist Benjamin Stiebel.
Insgesamt 10 Teilprojekte planen die Verantwortlichen aus Bundesverkehrsministerium, der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, NPM, sowie der Hamburger Hochbahn. Dabei geht es um eine Mobilitätsplattform für die Stadt sowie Projekte des autonomen Verkehrs. Weitere Themen sind Warentransport, Schienenverkehr und die Einbindung des ländlichen Raums in die Mobilität Hamburgs. Für alle Teilprojekte sind insgesamt 33 Millionen Euro vorgesehen. Davon steuert der Bund 21 Millionen Euro bei. Ob das ausreichen wird, um wirklich nachhaltig umsetzbare Projekte zu realisieren, wird sich noch zeigen müssen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist auf jeden Fall optimistisch.
Hamburg gilt als Deutschlands Tor zur Welt. Der Hafen der Stadt ist für viele das Ziel, ein Ziel, aber vielleicht auch ein Startpunkt in die weite Welt. Und wir starten in dieser Stadt eine Reise in die Zukunft. Und Hamburg soll für unser Land das Tor zur digitalen Mobilität werden in einem riesigen Reallabor.
Um die Hansestadt zum großen Reallabor mit Vorbildfunktion für die ganze Republik zu machen, wurden insgesamt 27 Partner zusammengetrommelt. Gemeinsam will man technologische Erfahrungen machen und konkrete Beispiele schaffen, die nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern in der ganzen Welt Nachahmer finden sollen. So die ehrgeizigen Ziele von Minister Scheuer.
Dieses Reallabor soll ein Staunen auslösen, spätestens beim Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme und Services im Oktober 2021. Und deswegen habe ich gesagt, wir haben nicht, so wie Siemens jetzt, bis 2022 Zeit, die neuen ICEs zu liefern, sondern wir müssen schon in 2021 im Oktober und wollen vor allem, und da weiß ich, dass in Hamburg wirklich Dynamik drinnen ist, mit vielen anderen Projekten auch, wir wollen was aufzeigen für diesen Weltkongress.
Der jährlich ausgerichtete World Congress on Intelligent Transport Systems, bekannter unter der Kurzform ITS World Congress, ist im kommenden Jahr zu Gast in Hamburg und einer der Antriebsmomente für die Innovationsoffensive. So sieht es auch der Vorsitzende der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, Professor Dr. Henning Kagermann. Denn
der Weltkongress ist eine Chance. Ich habe gehört, es sollen 100.000 Teilnehmer kommen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Seit 25 Jahren wohl die größte Teilnehmerschaft. Also müssen wir uns anstrengen, dass da was Vernünftiges dann gezeigt wird.
Das Prinzip Reallabor sieht er dabei als wichtige Plattform, um neue Technologien der Mobilität im Alltag auf ihre Tauglichkeit zu testen.
Und deswegen hat natürlich das Reallabor diese zwei Aufgaben. Es soll, wie eben gesagt, ich sag mal, es erlebbar und erfahrbar machen, also wenn man sie wollen, ein Schaufenster sein. Aber für uns ist natürlich ganz wichtig, ist auch ein Großexperiment. Wir werden feststellen, da gibt es ganz, ganz viele kleine Stolpersteine. Ich hoffe, dass Sie die alle erkennen, damit wir die dann hoffentlich aus dem Wege räumen können mit der Unterstützung der Politik, weil meistens sind dann auch Regularien, die da zu bewältigen sind.
Wie bei allen Digitalisierungsthemen sei es wichtig, einen Fokus auf den Umgang mit den Daten der Bürger zu legen, um die guten Ideen auch rechtlich sauber und praktikabel zu gestalten. Förderlich für die Akzeptanz ist laut Verkehrsminister Scheuer, den Bürgern möglichst viele Informationen zu geben.
Der Bürger will gerne wissen, was er davon als Vorteil hat, was er damit verbindet. Also, wenn Hamburger Schiedwetter ist und der Regen waagrecht durch die Stadt peitscht, dann will er ein Angebot haben über die App, ein Gesamtpaket, wo er sagt, heute kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern ich brauche Carsharing, ich brauche die Bahn, ich brauche gute Informationen, ich werde dann, wenn das Wetter besser ist, sicherlich ein Leihfahrrad nehmen oder einen Elektroscooter. Ich möchte gern den Bus nutzen oder eine App buchen und damit On-Demand-Dienste nutzen. Also eine Mobilität im Alltag abbilden, individuell, unkompliziert, aufeinander abgestimmt und pünktlich.
Sollte all dies gelingen, soll das großstädtische Experiment möglichst zur Blaupause werden, um weitere Reallabore aufzubauen. Sind sich Scheuer und NPM-Chef Kagermann einig?
Das war's für diesmal. Mehr aus dem öffentlichen Dienst dann in der nächsten Woche wieder. Wie gewohnt am Dienstag auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie im Netz auf der Seite des Behördenspiegel. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald.